HR Info. Engel fragt.
Mein Name ist Philipp Engel. Einige von Ihnen kennen mich vielleicht aus dem HR Fernsehen. In der Sendung Engel fragt gehe ich dort mittwochs ab 21.45 Uhr auf die Suche nach Antworten auf die großen und kleinen Lebensfragen. Antworten finde ich nicht nur bei Fachleuten, sondern vor allem bei ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern, wem auch immer ich begegne bei meinem Roadmovie. Heute gibt's Engel fragt auch zu hören. Und passend zur internationalen Automobilausstellung IAA, die gerade in Frankfurt stattfindet, dreht sich meine Frage diesmal um Autos. Um ziemlich große Autos, um SUVs. Sind SUVs asozial? Das Thema heute bei Engel fragt. Es gibt Leihwagen, es gibt Carsharing und trotzdem, der Trend zum eigenen Auto ist ungebrochen. Im Jahr 2018 sind in Deutschland fast 3,5 Millionen Neuwagen zugelassen worden, 2% mehr als im Vorjahr. Die Autos werden dabei immer breiter und länger. Kein Wunder, denn jedes fünfte neu zugelassene Auto in Deutschland ist mittlerweile ein SUV.
Das war tatsächlich einmal mein Traum.
Ich brauche ein großes Auto.
Die Abkürzung SUV steht für Sport Utility Vehicle. Autos, die den Fahrkomfort einer Limousine bieten sollen, gleichzeitig aber in ihrem Erscheinungsbild an große Geländewagen angelehnt sind. Wirklich geländetauglich sind aber nur die wenigsten SUVs. Warum kauft man sich ein Fahrzeug, das wie ein Geländewagen aussieht, aber eigentlich gar keiner ist? Vor allem angesichts der Klimakatastrophe und dem akuten Platzmangel in unseren Städten. Das verstehe ich nicht. Und offenbar geht das nicht nur mir so.
Ich finde es für die Stadt zu groß.
Wenn alle plötzlich so große Autos fahren, dann ist überhaupt kein Platz mehr da.
Ich möchte heute herausfinden, warum wollen immer mehr Menschen mit über 2 Tonnen Stahl durch die Gegend fahren? Und ist das nicht ein bisschen asozial dem Rest der Gesellschaft gegenüber? Für die Suche nach einer Antwort fehlt mir aber noch was. SUV-Selbsterfahrung. Ich bin nämlich meistens mit dem Fahrrad unterwegs, deshalb habe ich gesagt, wenn wir etwas zum Thema SUVs und fette Karren machen, dann möchte ich für die Recherche bitte auch einen fetten SUV haben. Und jetzt steht das Teil vor mir, ein schwarzer Mercedes ML.
270 PS, 2,2 Tonnen. Ja, guck mal, der Kollege schaut schon voll neidisch. Es kann sein, dass man sich irgendwie erhabener fühlt in diesem Auto.
Also einsteigen und los ging's. Mein Roadtrip durch die SUV-Welt beginne ich vor einer Schule. Ich will mit Eltern sprechen, die ihre Kinder in einem großen Wagen zur Schule fahren. Solche Eltern zu finden dürfte nicht schwierig sein, denn laut Statistik legen Kinder bis 13 Jahre fast die Hälfte ihrer Wege im Auto zurück. Als Mitfahrer bei ihren Eltern. Eine Schule ist schnell gefunden. Die Frage ist jetzt nur, wohin mit meinem SUV? Gar nicht so einfach, eine Parkmöglichkeit zu finden, eine erlaubte Parkmöglichkeit.
Oh, der ist groß. Den nehmen wir. Glück gehabt. Ach so, ist Halteverbot hier. Deshalb ist da so viel Platz.
Legale Parkplätze, auf die die SUVs passen würden, Fehlanzeige. Also wird der Nachwuchs direkt vor der Schule rausgelassen, mehr oder weniger legal. Der alltägliche Wahnsinn beginnt. Mir tun die Kinder leid, die zu Fuß kommen. Warum machen Eltern das? Und warum müssen es immer größere Autos sein? Jede Menge große Elterntaxis. Aber es ist gar nicht so einfach, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen.
Der fährt vor lauter Panik gleich wieder weg.
Andere SUV-Fahrer, die ich anspreche, reagieren verschnupft oder sogar gereizt.
Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich Sie schnell was fragen? Wir machen was über schöne große Autos.
Ja.
Was?
Das kann ja nur negativ sein.
Wieso glauben Sie gleich, dass das negativ ist?
Weil das immer der Rahmen ist.
Warum denn?
Weil die schönen großen Autos ja immer die Stadt verpesten oder den Parkplatz wegnehmen.
Das finde ich zum Beispiel mal ganz spannend, dass Sie gleich sozusagen das Gefühl haben, dass Sie in eine Ecke gedrängt werden.
Ich hab kein Problem. Ich fahre den, weil ich ihn brauche, wie Sie sehen. Da ist noch ein Hund drin und noch ein kleines
Aber
Kind.
Aber das würde ich gerne nämlich erfahren, warum man so ein Auto fährt, warum man es braucht. Also es
ist nur schlecht, weil ich muss in die Kita fahren jetzt. Das Kind ist jetzt in der Schule und der Hund muss auch noch raus.
Okay. Alles klar.
Nach mehreren Versuchen treffe ich doch noch eine Mutter, die mir viel zu erzählen hat.
Ich weiß, in der Stadt große Autos schlecht, ich ja. weiß. Ich
aber
weiß.
Sie fahren trotzdem großes Auto.
Ich brauche ein großes Auto, mhm. ich bin viel damit unterwegs.
Ja, wo
auch soll ich mir noch einen Zweitwagen holen?
Wo fahren Sie dann so alles damit rum? Also ich meine es jetzt ganz im Ernst.
In der Deutschland, ja. Alle drei Wochen sind wir auf Therapie, in Therapie, okay. in Eschborn bei meiner Schwester.
Mhm. Ich habe meine Kinder mal alleine zur Schule geschickt, aber da hatte ich immer so ein bisschen Angst, dass denen was passiert. Wenn dann so große Kisten da vor der Schule stehen.
Ja, ist ja auch wie ein Dschungel, das stimmt schon. Aber ob jetzt eine große Kiste oder ein kleiner Smart, das ist sogar Fahrradfahrer. Erst letztens ist ein kleines Kind von einem Fahrradfahrer mitgenommen worden. Mhm. Platzwunde. Mhm. Also wenn man nicht aufpasst, passiert es überall.
Also es gibt ja Leute, die sagen, SUVs sind asozial. Würden Sie sagen, stimmt nicht?
Nein, ich fahre selbst ein SUV.
Da habe ich mir fast gedacht, dass Sie das sagen.
Ja, sollen die Leute denken, wie sie wollen.
Mhm. Meinen Sie, der SUV-Fahrer wird zu Unrecht gedisst?
Ja, aber es war doch schon immer so, wenn ein Mensch ein schönes Auto gefahren ist, hieß es doch gerade auch, wenn dann eine Frau am Steuer ist, heißt es auch immer, aber ein großes Auto fahren, war doch schon immer so.
Kurz nach 8, die Schule hat angefangen und im Parkplatz-Dschungel davor kehrt Ruhe ein. Zeit für eine erste Zwischenbilanz.
Also mir ist aufgefallen, es werden doch ziemlich viele Kinder mit ziemlich großen Fahrzeugen in die Schule gefahren, jedenfalls in einem eher wohlhabenden Viertel wie diesem hier. Und mir ist aufgefallen, die SUV-Fahrerinnen und Fahrer sind nicht so wahnsinnig gesprächsbereit über dieses Thema. Da gab es viel sofort, nee, will ich nicht, auf keinen Fall. Ein Vater ist richtig sauer geworden. Der hat gesagt, es würde Stimmung gemacht gegen SUVs und überhaupt, was am SUV jetzt so schlimm sei. Es gäbe auch andere große Autos. Da hat der Mann natürlich recht. Und er hat gesagt, 5 Leute in einem SUV, das ist ökologisch viel sinnvoller als einer in einem Kleinwagen.
Auch damit hat der Mann nicht Unrecht. Ich ziehe erstmal weiter, vor allem, weil ich mit meinem SUV so furchtbar asozial parke.
HR Info. Engel fragt.
Während der Fahrt beginne ich zu verstehen, was das besondere Fahrgefühl am Steuer eines SUVs ausmacht. Herrlich. Im Innenraum massig Platz. Nur für mich. Inmitten einer Welt, die immer enger wird. So ein SUV macht auch etwas mit der Psyche. Rüdiger Hossip, ein Wirtschaftspsychologe, sieht den SUV als ein, Zitat, gepanzertes Selbst, einen Rückzugsort zum Mitnehmen. Und der Designprofessor Paolo Tominelli hat in einem Zeit-Interview gesagt, ein SUV sei wie eine Burg, gut gerüstet und nach außen gesichert. Kann ich nachvollziehen. Der Dämpfer meines zwischenzeitlichen Hochgefühls stellt sich ein, als ich in ein Parkhaus fahren will. Auch hier wird das sozialverträgliche Abstellen meiner Riesenkutsche zum Geschicklichkeitsspiel.
Oh Mann, du musst ja echt richtig rangieren. Ich glaube, das Parkhaus ist gebaut zu einer Zeit, als der Golf 1 ungefähr Standard war. Also ein bisschen näher kann ich noch ranfahren.
Am Ende parke ich auch hier, echt asozial. Aber sonst kommt der andere neben meinem SUV nicht mehr in sein Auto. Und das wäre ja auch nicht gerade sozial von mir. Mein SUV ist etwas über 4,90 Meter lang und 2 Meter breit. Das macht eine Fläche von knapp 10 Quadratmetern. Studenten wären in Frankfurt dankbar für Wohnraum in dieser Größe. Da frage ich mich schon, wie breit darf sich der Einzelne eigentlich machen? Fakt ist, SUVs boomen. Kein Fahrzeug verkauft sich so gut wie die sportlichen Geländewagen. Auch diese Fahrerin, die ich im Parkhaus treffe, hat sich für einen SUV entschieden, obwohl gerade in der Stadt vieles dagegen spricht.
Tatsächlich, für die Stadt ist es relativ unpraktisch, da gebe ich Ihnen recht, aber der hier ist gerade noch die Mittelvariante. Also wenn es dann noch ein bisschen größer wird, wird es wirklich unpraktisch.
Da wäre es dann schlecht.
Ja, absolut.
Und warum fahren Sie dann so ein großes Auto in der Stadt?
Das war tatsächlich einmal mein Traum, einmal eine etwas andere Sichthöhe und Einstiegshöhe zu genießen.
Wovon träumt man dann oder was ist das Schöne dann daran?
Wenn man mit Ach und Krach 120 km/h auf der Autobahn hinbekommen hat, in einem Kleinwagen, wo man Angst hatte, dass einem alles auseinanderfliegt, gibt einem so ein Wagen schon ein etwas anderes Gefühl.
Wobei vom Ressourcenverbrauch und von Umweltparametern ja eher...
Was ist ressourcenmäßig? Also es ist keine Vernunftentscheidung, da gebe ich Ihnen recht.
Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass so Riesenkarren in gewisser Weise asozial sind, ein bisschen?
Wenn ich mich damit nicht eindeutig auch als eine solche entlarven würde, ja. wäre mein Ja wahrscheinlich ein bisschen stärker.
Für viele, mit denen ich spreche, ist ihr SUV eine Art Lebenstraum. Das freut natürlich die Autoindustrie, denn bei den SUVs sind die Profitmargen am höchsten. Der Mann, den ich jetzt anspreche, fährt einen Ford Mustang. Kein SUV, aber trotzdem so groß, dass das Einparken sehr lange dauert.
Ist generell hart mit so einem großen Auto in der Stadt mittlerweile, oder?
Das ist richtig.
Ja. Warum fahren Sie dann so ein großes Auto?
Also das ist jetzt mein Traumauto, ja. Also da habe ich schon lange drauf gewartet, lange gespart.
Das heißt, also, Sie haben sich einen Lebenstraum erfüllt.
Richtig.
Eine richtig schöne, fette Karre.
Genau.
Ja. Aber praktisch ist es nicht wirklich für die Stadt.
Nee, es ist nicht. Fahrrad wäre besser, ne?
Ja, ja.
Auch umweltfreundlicher, ja.
Aber das versuche ich nämlich zu verstehen, warum so viele Menschen so gerne so riesige, fette Autos fahren.
Weil es Spaß macht.
Macht Spaß?
Klar.
Wie viel PS hat es?
450 hat er jetzt.
450 PS. Boah. Und wie schnell fährt er?
260, abgeriegelt.
Kann man jetzt aber in der Stadt auch nicht wirklich ausfahren, ne?
Nee, aber es gibt ja noch Autobahnen und noch dürfen wir ja auf den Autobahnen Gas geben.
Okay.
Noch.
Aber so in Zeiten, wo die Städte so voll werden und auch die Ökologiedebatte so da ist, ist es da noch okay, sich so ein Auto zuzulegen?
Eigentlich nicht. Mhm. Ja, sage ich ganz ehrlich. Aber gut, okay. Solange die Politik da jetzt nicht irgendwie einen Riegel vorschiebt, verzichte ich jetzt auch nicht drauf, sage ich mal. Wenn das aber kommen sollte, ist es okay. Also dann würde ich mir auch entsprechend ein anderes Auto holen.
Die Fahrer und Fahrerinnen dicker Autos hier im Parkhaus waren alle sehr nett. Und sie geben zu, die Autos sind groß und sie werden immer größer. Aber woher kommt dieser Trend eigentlich? Dieser Wunsch nach immer breiteren, fetteren Autos? Zeit für eine kleine Erinnerungsfahrt in längst vergangene Autozeiten. Früher waren Autos ja noch niedlich, Miniaturen im Vergleich zu heute. Obwohl es schon immer den Wunsch nach der komfortablen Großraumlimousine gab. Anschauen kann man sich das auf dem Old- und Youngtimer-Treffen in Gabenteich bei Gießen. Harald Händel und sein Neffe Jonas sind extra aus Schotten hergekommen. Beide sind Oldtimer-verrückt und verliebt in den Opel Rekord. Damals ein großes, ein stattliches Auto, das was hermachte, schwarz und mit viel Chrom. Harald Händel kommt ins Schwärmen.
Das sind auch die alten Autos, die haben durchgehende Sitzbank, die haben Lenkradschaltung, Dreigang und dann vor allen Dingen der Tacho. Der Tacho ist ja ein Streifentacho und das ist einfach was Herrliches.
Der Opel Rekord A, gebaut ab 1963, 1,70 Meter breit und bis zu 1110 Kilogramm schwer. Für heutige Verhältnisse ein Kleinwagen. Aerodynamik und Spritverbrauch spielten damals übrigens keine Rolle. Doch dann folgte die Ölkrise. Mit ihr wurde der Sprit teurer und die Autos schnittiger. Auch Opel veränderte sein Design. Harald Händel zeigt uns das Ergebnis.
Das ist jetzt ein Manda. Das ist der Manda B. Und da war dann der Calibra war der Nachfolger gewesen. Manda oder auch der Calibra, das waren ja sportliche Ausführungen. Das hat ja praktisch jeder Hersteller hat so ein bisschen auf sportliche Art was gemacht.
Heute gilt, schnittig ja, aber gleichzeitig immer schwerer und größer. Denn der Trend der Autobauer geht, auch bei den Kleinwagen, ungebrochen zu immer dickeren Modellen. War 1990 ein durchschnittlicher Neuwagen noch 1,68 Meter breit, misst er heute im Schnitt 1,80 Meter. Das sind etwa 7% mehr. Technik, Sicherheit und der Wunsch nach Komfort haben die Modelle wachsen lassen. Lukas Minnig sieht diese Entwicklung kritisch. Er ist Wissenschaftler und forscht am Öko-Institut zum Thema Mobilität.
Dieser Trend, dieser SUV- oder Geländewagenform führt dazu, dass die Fahrzeuge größer sind, also haben größere Windangriffsfläche. Sie sind schwerer geworden und sie sind eckiger geworden, also aerodynamisch ungünstiger. Und das sind alles Entwicklungen, die eben den Verbrauch und damit auch den CO2-Ausstoß steigern.
Auf dem Oldtimer-Treffen findet sich für diesen Trend ein gutes Beispiel. Ein VW Golf GTI in dunklem Türkis aus dem Jahr 1985. Der Wagen ist 1,65 Meter breit und wiegt 850 Kilo. Das gleiche Modell ist heute nach etlichen Facelifts 13 cm breiter und fast doppelt so schwer. Lukas Minnig meint dazu,
und wenn wir das nicht gehabt hätten, dann hätten wir die Effizienzgewinne, die wir an anderer Stelle gehabt haben, bei der Motortechnologie oder auch beim Leichtbau, eben effizienter genutzt und hätten jetzt wirklich verbrauchsärmere Fahrzeuge.
Tatsächlich sind die Emissionen zwischen den Jahren 2000 und 2016 um 10 Gramm je Kilometer gestiegen. Alleine wegen der Tatsache, dass Autos immer schwerer werden. Und Harald Händels Opel-Rekord? Der mag aus heutiger Sicht zwar nicht emissionsarm sein, mit seinen 56 Jahren kann ihn in puncto Nachhaltigkeit aber kaum jemand übertrumpfen.
HR Info. Engel fragt.
Autos, Autos, Autos. Überall Autos. Ich bin unterwegs im Frankfurter Stadtteil Nordend. Tagsüber geht es noch, aber abends wird die Parkplatzsuche hier zur Geduldsprobe. Alles ist bis auf den letzten Zentimeter zugeparkt, mit immer größeren Fahrzeugen. Wenn es nach dem Stadtplaner Alexander Breit ginge, würden hier künftig viel weniger Autos stehen. Breit berät Kommunen bei der Verkehrsführung, er ist aber auch Aktivist. Unter anderem hat er den Frankfurter Radentscheid mit ins Leben gerufen. Darin fordern Radfahrer mehr Platz in der Stadt. Aber wo soll dieser Platz herkommen? Heißt das nicht automatisch weniger Autos?
Also es ist uns ganz wichtig, dass wir nicht gegen Autos sind. Wir sind nicht gegen den Autoverkehr, sondern wir sind für den Radverkehr. Und wir glauben, dass eben eine solche Umverteilung des Platzes vielerlei Vorteile für die Stadt bietet. Für alle Frankfurterinnen und Frankfurter. Und das bedeutet, dass potenziell manche Leute vielleicht ihren Parkplatz verlieren.
Und was machen die dann?
Die Idee ist, wenn man entsprechende alternative Angebote macht, dann erkennen hoffentlich auch viele Leute, dass man gerade in einer Großstadt, in dichten Vierteln wie hier in Bornheim, in Frankfurt, auch einfach kein Auto braucht, um seinen Alltag zu bewältigen.
So. Kann man heutzutage wirklich so einfach auf das Auto verzichten? In Deutschland besitzen 97% aller Mehrpersonenhaushalte mindestens ein Auto. Inzwischen habe ich so viele SUV-Fahrer getroffen, die alle wirklich gute Gründe hatten, warum gerade sie so ein Auto brauchen. Sie wollen mit der Familie in den Urlaub fahren, sie haben immer wahnsinnig viel zu transportieren oder wollen einfach nur eine bessere Übersicht über den Verkehr haben. Alexander Breit sieht diese Ansprüche kritisch.
Dann ist halt die Frage, inwiefern haben diese Leute ein Recht für ihre privaten Ansprüche, diesen öffentlichen Raum dafür in Beschlag zu nehmen. Ich erkenne das ohne Probleme an, dass Leute ab und zu mal ein großes Auto brauchen, wenn man Möbel kauft, wenn man groß in den Urlaub fährt. Aber sein Auto oder seine Mobilität das ganze Jahr an diesen 2 oder 3 Gelegenheiten, die man dann im Jahr mal hat, auszurichten, ist einfach nicht angemessen aus unserer Sicht.
Würden Sie eigentlich so weit gehen, hier steht so ein SUV gerade rum, würden Sie so weit gehen zu sagen, das ist asozial, so ein Auto in der Stadt zu besitzen?
Nein, ich glaube, dass diese Art der Mobilität, die wir momentan haben, gefördert worden ist durch eine jahrzehntelange Politik in der Verkehrspolitik, die einfach eben das Auto priorisiert hat und dementsprechend die Infrastruktur, so wie wir sie heute haben, mit breiten Straßen für viele Autos, mit schlechten Radwegen, mit schlechtem öffentlichen Personennahverkehr, mit schlechten Fußwegen, dass diese Politik und die Infrastruktur, die wir deshalb haben, dazu geführt hat, dass Leute eben ganz rational sich für ein Auto und eben manchmal auch für einen SUV entscheiden.
Plötzlich erscheint der Besitzer des SUVs, vor dem wir gerade stehen, und will wissen, worum es geht. Gute Gelegenheit, um mit ihm ins Gespräch zu kommen.
Wir haben gerade darüber geredet, ob es nicht intelligent wäre, wenn Menschen in der Stadt leben, auf große Autos verzichten und sich dann, wenn sie ein Auto brauchen, mal einen Leihwagen nehmen oder mit der U-Bahn fahren.
Genau so ist es. Genau so das tun wir. Das Fahrzeug hat in diesem Jahr genau 480 Kilometer gefahren. Es ist allerdings ein Firmenwagen.
Das heißt, es steht aber dann die meiste Zeit hier rum?
Ja.
Und nimmt Höllen viel Platz weg?
Ja, dafür können ja dann viele andere Autos nicht.
Seinen extrem großen Wagen nutzt er nur für die Lieferung von Möbeln, erzählt er. In der Innenstadt sei er mit dem Fahrrad unterwegs. Ich cruise weiter mit meinem komfortablen 2,2 Tonnen Panzer durch die Stadt. Mein nächstes Ziel ist Offenbach. Unterwegs fällt mein Blick auf die Anzeige.
Der Verbrauch ist jetzt 17,2 Liter in den letzten 30 Minuten. Ich fahre jetzt im Eco-Modus, also im Sparsamkeitsmodus.
Klar, nicht alle SUVs sind derart durstig. Für andere SUV-Fahrer scheint der Spritverbrauch eher eine Nebensache zu sein. In Offenbach bin ich verabredet mit den Rappern Mo Doozy und Loco 62. Denn in der Rap-Szene steht man ganz offen dazu. Je protziger und fetter ein Auto, desto geiler. Auf Mos schwarze Mercedes G-Klasse trifft das voll zu.
Kleinwagen ist anders.
Kleinwagen ist anders. Kleinwagen zählt für mich so als Golf oder so, aber das ist schon für mich was Besonderes auf jeden Fall.
Das glaube ich. Was ist so besonders an dem Auto?
Ja, das ist ein alten Hingucker, das ist ein Protzding. Ja. Damit kann man sich auf jeden Fall zeigen lassen.
Aber ich will ja immer verstehen, was an solchen Autos so fasziniert. Ja? Also kannst du mir zeigen, was dich an dem Auto so packt?
Und die Optik halt. Der ist halt breit gebaut, der ist hoch. Man guckt halt nach oben, wenn man an der Ampel steht, sieht man halt auf jeden Fall, da kommt ein Panzer angefahren. Weißt
du? Ah, und die anderen müssen hochgucken. Die müssen hochgucken. Und du guckst runter?
Du guckst runter, so ist es ja da.
Aber warum ist das so wichtig? Warum fahren die Rapper nicht mit dem E-Bike? Ist doch im Moment auch voll angesagt. Rapper Loco 62 erklärt mir, warum das nicht passieren wird.
Also es ist ja auch so in Amerika zum Beispiel auch, von dort kommt es ja eigentlich mit den ganzen dicken Sachen, auch mit dem Schmuck und allem drum und dran. Und die Rap-Szene hat das halt so übernommen. Also es ist auf jeden Fall wie bei einem Feuerwehrmann, das Feuerwehrauto. So gehört das dicke Auto natürlich halt auch zu dem Rapper. Ist eine Tatsache, ne?
Feuerwehrmann, also, wie kommst du auf Feuerwehrmann?
Ja, Bruder, das ist das Arbeitsmaterial, sage ich mal, dazu.
Das Dienstfahrzeug.
Das Dienstfahrzeug, sage ich mal. Ja, genau, sagen wir es mal so. Das Dienstfahrzeug, ja. Das muss auf jeden Fall zum Künstler passen.
Und ist das so eine emotionale Beziehung zu dem Auto?
Auf jeden Fall, ja. Das Logo, auf jeden Fall. Das ist schon so eine Verlängerung, kann man bezeichnen. Auf jeden Fall.
Ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Frage stelle. Ja? Ja. Ich habe nämlich einen netten älteren Herrn getroffen im Parkhaus, der hat gesagt, so fette Karren, das sind so Potenzgehabe.
Ja, also ich tue es jetzt nicht so übertrieben hinstellen, aber das ist auf jeden Fall ein Schritt voraus gegenseitig so Kleinwagenfahrer auf jeden Fall. Ja.
Na dann, mal los. Eine Runde durch Offenbach. Mo schlägt vor, dass ich fahre. Er musste seinen Lappen abgeben, war innerorts etwas zu schnell unterwegs.
Ich war ja gerade bei einem Stadtplaner, also der sich so da Gedanken darüber macht, wie Städte der Zukunft funktionieren können. Der hat ja gesagt, Autos in der Stadt, zumal große Autos, ist eigentlich totaler Schwachsinn. Kannst du damit irgendwas anfangen?
Ich finde, das ist Schwachsinn. Ich meine, wenn ich jetzt einen Großeinkauf habe oder was weiß ich was, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt das alles auf meinen Rücken packen? Ist ja so eine Sache, da hilft so ein SUV sehr viel. Keine Ahnung, die Autos gibt es schon seit tausenden von Jahren. Ich weiß gar nicht, warum jetzt auf einmal dieses... Mit SUVs sind verboten in der Stadt oder das ist das, halte ich gar nicht, feiere ich nicht auf jeden Fall.
Als ich den beiden dann noch erzähle, dass ich mein Auto abgeschafft habe und sonst nur mit dem Fahrrad unterwegs bin, wollen sie das gar nicht glauben. Für Mo und Loco unvorstellbar.
Krass.
Es ist krass, ne?
Da muss man wirklich die Eier haben dafür, die habe ich nicht.
Und wie sehen Mo und Loco ihre Kollegen? Rapper, Poser, die in fetten Karren durch die Stadt brettern, mit unfassbar lautem Motor und dröhnender Musik. Ist das nicht asozial?
Das ist assi, natürlich. Aber das ist auch wiederum so ein Hilferuf von, ey, ich hab's geschafft. Die meisten Rapper, die kamen ja jetzt wirklich aus der Gosse.
Ja.
Die sind jetzt nicht so, dass sie von irgendwelchen Versicherungsfirmen Rapper geworden sind oder so. Oder von der Sparkasse aus haben sie es geschafft, sondern die haben es wirklich von der Straße geschafft. Und ich denke mal nicht, dass sie da damals so ein Auto gefahren haben. Deswegen nutzen sie es halt aus und geben halt gerne mal so in den Gassen Gas, lassen es ein bisschen quietschen.
In Offenbach kennen sie Mo Dusi, auch wegen seines auffälligen Autos.
Ökologisch, vom Platzverbrauch in der Stadt her, ist das Auto ja eher eine Katastrophe, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die meisten Tankstellen kennen mich hier im Rhein-Main-Gebiet schon mittlerweile.
Die meisten Tankstellen begrüßen dich mit Handschlag?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Und geben mir noch so ein Käsebrezel mit als Trost, weil die wissen, dass ich jeden Tag dran glauben muss, ja.
Was frisst das Ding?
Der frisst schon seinen 19 Liter.
19 Liter?
Ja.
Alter Schwede. Aber ist das in der heutigen Zeit, wo hast du Klimakatastrophe, du hast total volle Innenstädte, ja?
Ja, ist so.
Ist das nicht irgendwie voll daneben? Oder wäre es dann nicht cool, Rapper würden ein Zeichen setzen, wir fahren ganz coole E-Mobils oder E-Bikes?
E-Bike niemals.
Nee?
Nee, das kann ich ja gleich mit dem Rollstuhl fahren.
Es kommt ja immer drauf an, wie man fährt, also wie du Gas gibst.
Ja.
Und man kann ja auch schon fahren. Also es kann ja ein schönes Auto von außen sein, aber man muss ja nicht unbedingt immer Vollgas geben.
HR Info. Engel fragt.
Meine Zeit mit dem geliehenen SUV geht zu Ende. Meine Trauer hält sich in Grenzen. Klar, das Ding ist bequem, aber für die Stadt empfinde ich so einen Wagen als vollkommen überdimensioniert. Was mich zu meiner Ausgangsfrage führt.
Mein Fazit. Die Frage war ja, sind SUVs asozial? Ich würde sagen, asozial ist vielleicht ein bisschen arg hart. Aber was Flächenverbrauch, was Rohstoffverbrauch und was Ökologie angeht, doch zumindest unsozial. So, das war's. Tschüss, Auto.
Das war Engel fragt. heute zu der Frage, sind SUVs asozial? Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich in der ARD-Mediathek anschauen.